Ja, auch von meiner Seite herzlichen guten Abend, herzlich willkommen zu diesem zweiten Vortrag. Ich freue mich darüber, jetzt hier so stehen zu können, dass auch noch einige mitschauen, auch vielleicht per Livestream, vielleicht auch später, wenn Sie es noch anhören und ansehen können. Wunderbar. Es geht ja noch gerade vor diesem Fußballspiel um 9 Uhr. Ich denke, bis dahin sind wir fertig. Dann können Leute auch dort das noch verfolgen. Aber erstmal dieses vielleicht doch noch viel wichtigere Thema. Es ist ja eine Perspektive-Sache, aber trotzdem kurz rückblickend, gestern haben wir über die neue Weltordnung gesprochen und es war uns sehr wichtig, dass wir da deutlich machten, wo die neue Weltordnung eigentlich darum geht. Es geht um Klimaneutralität, es geht um Reduktion der Menschheit, es geht darum, einen globalen Lösungsansatz zu finden, auch natürlich um Gesundheit, sehr zentral. Wir haben auch schon dieses Klimabild gezeigt, einerseits die Erderwärmung und das Töten alles Lebens hier auf dieser Welt, auch das Töten der Natur. Aber man könnte das auch als ein Bild für die Gesundheit nehmen. Ja, auch die Gesundheit ist angetastet, hier oder dort. Und wir wissen, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, dass wir alle sterben müssen, früher oder später. Gesundheit ist ein sehr, sehr wichtiges Ding. Aber letztendlich gibt es auch Themen, die darüber hinausgehen. Und morgen werden wir darauf zu sprechen kommen, was auch nach dem Tod es eventuell für Sicherheit gibt. Wir haben festgestellt gestern, dass Frau Luise Neubauer in einer Kanzlerrede im Dom in Berlin gesagt hat, Gott wird uns nicht retten, das werden wir tun. Bezog sie auf die Klimasituation und die Reduktion der Erderwärmung. Nun, das haben wir auch in Verbindung gebracht mit Zielen für das neue Zeitalter. Wir haben über New Age gesprochen und wir haben festgestellt, dass diese Zeit, diese neue Zeit, einiges an Dingen mit sich bringt, die schon vorher formuliert wurden. Und vor allen Dingen auch spirituelle Sicht auf diese Welt bringen wollten. Und da war einer der wichtigsten Ziele, dass man ein Paradies auf Erden schaffen will. Und natürlich gehört dazu auch Klima in gesunder Art und Weise. Hier die sogenannte Nachhaltigkeit als Prinzip. Das heißt, man meint nun, sich umso mehr darum kümmern zu müssen, wie es in Zukunft aussieht. Und das ist nicht ganz unzurecht, denn wir sehen, dass viele Dinge in dieser Welt sich auch zum Negativen entwickeln, auch was die Klimaentwicklung angeht. Und wir können sehr wohl ein Auge darauf werfen. Und das wird nun in extremer Art und Weise getan, in diese ganze Bewegung, die jetzt auch sehr viel Einfluss in unsere Gesellschaft hat. Wir möchten vielleicht auch für uns selbst einen Neustart wagen, Neustart für die Seele. Man sieht, dass die Zeitungen diese Themen, die wichtig sind in unserer Gesellschaft, immer wieder aufgreifen. Gesundheit generell ein sehr wichtiges Ziel. Hauptsache gesund. So schreiben viele, so denken viele, so wird man auch häufig begrüßt oder schlicht mit der Aussage, bleiben Sie gesund. Nun, das ist ja etwas, wo wir sagen, ja, wir hoffen es alle. Ja, und wir können auch krank werden. Ja, Krankheit hat immer auch zum Leben dazugehört. Und nun wird es auf einmal wie ein Befehl, bleiben Sie gesund. Und das ist ja aus einer ganz anderen Perspektive, aus Perspektive dieser Corona-Krise dann ausgesagt. Nun möchte ich erstmal Elke noch ein bisschen Chance geben, ein bisschen weiter über die Ziele des neuen Zeitalters zu reden.
Ja, wieder mal guten Abend von mir. Wir haben gestern auch noch darüber gesprochen, dass ja Gott einmal ganz am Anfang, als die Welt geschaffen wurde, ein Paradies geschaffen hat für die Menschen. Und dass in diesem Paradies alles vollkommen war. Es gab keine Krankheit, es gab keine Schmerzen, es gab kein Leid. Und dass es sogar die Möglichkeit bestanden hätte, dass der Mensch ewig hätte leben können, denn in diesem Paradies gab es den Baum des Lebens. Und wenn sie davon gegessen hätten, hätten sie ewig leben können. Nun, wer ein bisschen die Bibel kennt, der weiß von dieser Geschichte und der weiß auch, dass der Mensch nicht widerstehen konnte, denn da kam doch tatsächlich ein Tier, das ein reizvolles Angebot gemacht hat und hat gesagt, esst doch von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und da werdet ihr viele Vorteile davon haben. Unter anderem, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr davon esst. Aber Gott hatte diesen einzigen Baum verboten, gesagt, das ist der einzige Baum, wo ihr nicht von essen dürft. Ja, und wir denken immer, wie ist das mit Kindern? Wenn man Kindern sagt, du kannst ja alles machen, aber da darfst du nicht anfassen, dann werden sie wahrscheinlich versuchen, als erstes da mal hinzugehen und dort anzufassen. Und so war das dann auch mit den Menschen. Sie haben von dieser Frucht gegessen und der Rausfall aus dem Paradies war die Konsequenz. Das heißt, Gott hat sie hinausgeworfen. Und damit waren sie nicht mehr in der unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott. Sie waren dann hinausgeworfen und der Erdboden wurde ihretwegen verflucht. Und so will man heute dieses Paradies aber wieder schaffen. Irgendwo scheint diese Sehnsucht bei den Menschen immer noch vorhanden zu sein. Aber wir wissen nicht, wie wir das schaffen sollen. Nun darum, wie der Martin gerade schon sagte, ist eines der Ziele für dieses Zeitalter, ein Paradies zu schaffen. Und zwar aus dem Grunde, in dem Paradies, da ist man nicht mehr krank. Da gibt es keine Krankheit. Also wenn wir hier ein Paradies schaffen wollen, gehört dazu, dass wir alle gesund sein müssen. Und da ist man ja offensichtlich ganz und gar dabei. Das neue Zeitalter, da heißt es in der Esoterik, in einem der vielen Bücher, wir werden zu völlig neuen Menschen, die vollkommen gesund sind, die nie mehr krank werden. Menschen des neuen Zeitalters. Dieses Buch ist nicht gerade heute erst geschrieben, sondern das ist schon vielleicht 30 Jahre alt. Aber damals war schon klar in der New Age-Bewegung, New Age heißt ja neues Zeitalter, das wird mal das Ziel sein, das wir anstreben. Vollkommene Gesundheit. Und mit diesem Ziel verbunden, wenn wir im Paradies sind, sind wir auch wieder mit Gott verbunden, meint man? Naja, vielleicht nicht direkt mit Gott, sagen Esoteriker, aber mit dem Göttlichen. Wir sind doch selber göttlich. Und da müssen wir uns wieder dran erinnern. Wir sind göttlich. Und wenn wir uns daran erinnern, dann schaffen wir in dieser Kraft, in dieser göttlichen Kraft, die wir haben, auch wieder ein Paradies. Es gab eine sehr bekannte Frau in Amerika und eigentlich war sie auch, ist sie unter Esoterikern in der ganzen Welt bekannt, Barbara Max Hubbard. Und sie ist im Jahr 2019 gestorben. Sie war Evolutions- und Zukunftsforscherin. Sie hat Folgendes gesagt, dass sie spürte, dass sie auf diesem Planeten inkarniert sei. Das heißt, sie glaubte an Reinkarnation, an vorherige Leben. Und nun sei sie inkarniert, um den Menschen zu zeigen, dass es einen großen Weltenplan gibt, in dem wir in einem essentiellen Entwicklungsprozess stehen. Und das nennt sie Transformation oder auch Metamorphose, also eine Umwandlung. Und warum stehen wir da? Um eine neue Welt des Einsseins mitzuerschaffen. Das sollen wir jetzt machen. Wir sollen alle eins werden in dieser Welt. Es darf keine Unterschiede mehr geben. Deswegen geht man jetzt heute gegen Rassismus vor. Deswegen ist die Gendersprache eingeführt. Und die Ehe für alle und. Viele Dinge sind eingeführt. Es darf keine Unterschiede mehr geben. Nach Hubbard werden wir durch Meditation, durch Yoga, kontemplativem Gebet und Visualisieren, indem wir uns das vorstellen, in die nächste Stufe der Evolution verwandelt. Nämlich von der Kreatur, also vom Menschsein, zum mitschöpferischen Menschen. Die nächste Stufe also, wir werden Mitschöpfer. Das heißt, wir werden so schöpferisch tätig wie Gott. Und sie sagt sogar mit Christus. Das soll unsere Aufgabe sein. Ja, wie kann das? Wie kann man da mitschöpferisch tätig sein? Diese neue Weltordnung, die sie anstrebt, wo alles eins ist, wo alles gleich wird, beruht auf dem Gedanken, der Mensch sei göttlichen Ursprungs und könne, wenn er dieses erkennen und entwickeln würde, die Welt nach seinen Wünschen verändern. Gewünscht wird dann Beseitigung der Armut, eine gerechte Verteilung aller Güter, eine heile und gesunde und friedliche Welt des Einsseins. Einssein mit Gott, mit dem Göttlichen. Da werden uns Methoden angeboten, wo wir uns versenken können in unser Göttliches oder wo wir uns verbinden können mit dem Göttlichen, mit der göttlichen Kraft. Mit der Schöpfung, mit den Bäumen zum Beispiel, mit den Steinen, die sind alle auch göttlich, heißt es. Mit den Menschen und darum eben, wie ich schon sagte, keine Unterschiede darf es mehr geben. Mit der Technik, wir sollen uns so verbinden mit dem Internet, dass man uns auch übers Internet praktisch steuern kann, dass wir uns gar nicht mehr selbst steuern müssen. Auf den Demonstrationen, die zurzeit wegen Corona oft stattfinden oder auch stattgefunden haben, wenn man dort ist, dann erkennt man, dass dort überwiegend Esoteriker sind. Esoteriker haben zwar dieses Ziel, ein Friedenszeitalter, und sie möchten eine glückliche und harmonische Welt, aber sie erkennen, was hier jetzt im Gange ist, das ist nicht das, was sie wollen. Hier findet etwas statt, was in ihren Augen etwas ganz Böses ist. Und hier dieses Schild, das drückt das ein bisschen aus, nämlich auch einerseits dieses Einssein, wir alle gemeinsam, das schaffen wir. Aber wonach haben sie Verlangen? Sie schreiben, wir alle für Wahrheit, Freiheit, Liebe und Frieden. Interessant ist das Wort Wahrheit. Denn eigentlich glaubt man gar nicht mehr, dass es nur eine einzige Wahrheit gibt. Aber sie haben das trotzdem da aufgeschrieben. Warum? Weil sie merken, hier stimmt was nicht mit der Wahrheit. Hier ist irgendwo etwas im Gange, was mit einer Lüge zu tun hat.
Da kommen wir ja auf eine Thematik, die uns alle jetzt beschäftigt. Da geht es um eine ganz neue Richtung in der Medizin. Da geht es darum, dass man zu den innersten Bausteinen der Menschheit durchdringen möchte, nämlich zu dem DNA. Diese Bausteine, so glauben es Christen, sind so von Gott gemacht worden. Daraus besteht unsere Persönlichkeit, daraus können wir unsere Unterschiede erkennen und da sind wir nun mal von Gott gewollt, auch alle unterschiedlich. Aber darin ist auch unsere Vergänglichkeit zur Sterblichkeit mit angelegt. Wir können nicht ewig leben. Gerne möchte man das natürlich verändern. Und wenn man vielleicht an diese Bausteine rankommt, könnte man vielleicht die Teile herausholen, die dafür sorgen, dass wir krank werden, dass wir sterben. Und da ist eine Frau, sie hat deswegen den Nobelpreis für Chemie bekommen, weil sie genau an diesen kleinsten DNA-Substanz herangegangen ist und herausgefunden hat, wie man da drin etwas ändern kann. Diese Frau, Jennifer Doudna, eine Amerikanerin, eine Biochemikerin der Universität von Kalifornien in Berkeley, sie machte tatsächlich bahnbrechende Entdeckungen, eine sogenannte RNA-gesteuerte Genschere, die sich kurz CRISPR nannte. Sie bekam deswegen in 2020 mit ihrer Kollegin Emmanuelle Charpent für Chemie den Nobelpreis. In 2017 schrieb sie ein Buch über diese Vorgehensweise, das Buch mit dem Titel Eingriff in die Evolution. Darin sagte sie, diese Genschere verleiht die Menschheit die Macht, die zukünftige Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten mit Präzision zu steuern. Unglaublich, was für Möglichkeiten jetzt sich in der Wissenschaft auftun. Und genau das ist auch von großem Interesse, das ist diese Frau Doudna, die das herausgefunden hat, in diesem Weltwirtschaftsforum. Ob schon es darum Wirtschaft geht, geht es um viel mehr als nur Wirtschaft. Wir haben schon gesagt, dass der Herr Klaus Schwab damit beschäftigt ist, eine neue Weltordnung zustande zu bekommen. Und dies ist ganzheitlich ausgerichtet, nicht nur auf Wirtschaft. Da geht es in den Plattformen, wenn man mal ein bisschen reinschaut, auf die Webseite vom Weltwirtschaftsforum, auch gerade um Covid-19 und was für eine Möglichkeit oder Möglichkeiten aus dieser ganzen Geschichte hervorgehen. Und da kann man verschiedene Teile anklicken und da findet man dann in Verbindung mit was nach der Überwindung von Covid-19 eventuell, wenn man es überwinden wird, geschehen könnte und was nun für Möglichkeiten angesteuert werden. Das Wort Human Enhancement bedeutet eine Erweiterung oder Verbesserung der Menschen und das soll von innen aus geschehen. Ein verbesserter Körper soll man darstellen und ich habe das umkreist, wo das dann steht. Ein verbesserter Verstand oder Geist, dass man sich besser Dinge merkt und sich erinnern kann. Eine erweiterte Lebenslänge bis dahin, dass man vielleicht ewig leben könne. Also auch dann die sogenannte Eugenik, das heißt Menschenzucht, das heißt, dass man Menschen in idealen Sinne herstellen kann. Und das ist alles mit dieser Methodik des CRISPR wohl möglich geworden. Verbesserte Gene und das nennt man Genome Engineering. Engineering ist ein technischer Begriff, aber das besteht auch alles aus Technik, wo man mittels Technik eingreifen möchte in die Gene. Und das nicht nur bei Menschen, auch bei Tieren. So sind unterschiedliche Untersuchungen beschäftigt, auch doch wieder Tiere, die es heute nicht mehr gibt, eventuell herzustellen. Es gibt so Skelette von Mammuts und man kann durch die Substanz in diesen Skelette unter Verbindung mit einem Elefanten nun vielleicht wieder etwas Ähnliches herstellen wie so eine Art Mammut. Das wird nicht ganz eins zu eins sein, weil man das mit dem Elefanten zusammenbringt, aber man kann schon einiges hervorbringen und da ist ein Mann namens George Church mit beschäftigt und das kostet natürlich enorm viel Geld. Aber da fließt das Geld und ihr müsst das natürlich auch ansprechend machen, damit die großen Milliardäre sagen, das wollen wir unterstützen, da wollen wir Geld dafür ausgeben. Und dann hat er gesagt, wenn wir wieder Mammuts herstellen, und das sind ja sehr schwere Tiere, und die lassen wir dann auf diese großen Flächen in Sibirien herumgrasen, und dann werden diese Mammuts eben den Schnee zusammenstampfen, das ist alles gut. Weil wenn Schnee länger liegen bleibt, dann wieder spiegelt das das Sonnenlicht und dann wird die Erderwärmung also nicht so schnell voranschreiten. So manche also Motive, um weitermachen zu können. Nun, wir verstehen schon, dass das ein sehr kostenspieliges Vorgehen ist. Es ist noch nicht für alle Mann gemacht. Da muss noch sehr viel an Untersuchung stattfinden, bis sowas so kostengünstig gemacht werden kann, dass vielleicht viele Menschen von dieser Genschere-Methodik profitieren können. Da ist auch in China das praktiziert worden. Hier geht es um zwei Eltern, die waren HIV angesteckt und nun wollte man mit dieser Genschere diese Anlage, dass auch das Kind dadurch diese Krankheit oder die Kinder bekommen würden, herausschneiden. Und da ist tatsächlich ein Forscher beschäftigt gewesen in China. Die haben da, was die Ethik angeht, nicht so die Probleme, um da rumzuschneiden. Aber die haben es hingekriegt, dass ein Teil rausgeschnitten wurde aus den Genen und da wurden dann zwei junge Mädchen geboren, eine Zwillinge. Und diese beiden heißen eben Lulu und Nana. Und sie kamen zur Welt und waren offensichtlich wohl befreit eben von diese in den Genen angelegte HIV-Ansatz, die durch die Eltern hereingekommen sind. Nun kommt da die Medizin der Zukunft bei heraus. Wenn das uns gelingt, dass wir schon im Vorfeld in den Genen die Ansätze für bestimmte Krankheiten herausschneiden können, dann werden wir ja nur noch gesunde Menschen zur Welt bringen können. Das klingt doch wirklich wunderbar, wenn das möglich wäre. Aber wie schon gesagt, auch das, dass das einmal gelungen ist, ist ja ein Millionenprojekt und das kann man sich ja nicht so leisten. Deswegen muss noch sehr viel Untersuchung gemacht werden, wie das 1:1 eventuell übertragen werden könnte. Und da ist diese Covid-Geschichte offensichtlich eine große Chance. Denn nun werden Impfungen, die alle auf die Gene wirken, zustande gebracht. Innerhalb kurzer Zeit sind so gut wie alle Impfstoffe, die jetzt angeboten werden, auf die Gene wirksam. Dazu gehört die sogenannte mRNA-Impfung, aber auch diese Vektor-Impfung, die alle also auf unterschiedliche Art und Weise auf das Genom einwirken möchte. Nun, es war in etwa 2002, dass das menschliche Genom entschlüsselt wurde. 2012 hat man dann diese CRISPR-Methode, das heißt diese Frau Dortna, erfunden. Und nun wird dieses CRISPR eingesetzt, um die RNA, oder diese CRISPR-Methode nutzt die RNA, um die DNA zu verändern. Die DNA ist die Verwalterin der Erbsubstanz. Das sind beständige Moleküle. Das RNA ist sogenannte die Reformerin der DNA und das sind bewegliche Moleküle. Da kommt man eher dran und über das RNA kann man zu den DNA kommen. Die RNA ist seit Ausbruch der Corona-Krise im Fokus, gerade in diese neue Art zu impfen. Diese mRNA-Geschichte hebe ich jetzt hervor, in diese Impfung geht es um einen Messenger, um eine Nachricht an das RNA und über das RNA wieder in das DNA etwas machen zu können. Das ist noch nicht klar, inwieweit es auf die DNA wirkt. Es ist unterschiedlich gewertet, aber es kommt immer mehr heraus, dass es doch was auch gerade in der Erbsubstanz bewirken kann und wird. Da wird gesagt, dass das synthetisch hergestellte DNA-Fracht in die Zelle transportiert wird. Bei CRISPR geht diese Wirkung in den Zellkern herein, um die Erbanlagen zu verändern. Bei dieser mRNA-gesteuerten Methodik geht es in die Zelle selbst herein, also nicht direkt in den Kern der Zelle. Deswegen die Impfung, eine große Fokus darauf, eine große Erwartung, nicht nur was den Schutz für Corona angeht, sondern auch was die Ergebnisse, die jetzt so auf große Masse angewandt wurden und gemessen werden können, wie wirkt das auf so gut wie die ganze Menschheit, wenn die nun geimpft wird. Papst Franziskus, diesem neuen Buch, Gott und die Welt nach der Pandemie, da hat er auch über diese Thematik gesprochen. Ich habe es gestern schon angedeutet. Das ist ein Interviewbuch, wo es auch um diese Situation nach der Covid-19-Pandemie geht. Und darin fordert der Papst auch die Impfung der gesamten Menschheit. Der Papst ist also auch aktiv und macht Werbung und stimuliert, dass das doch geschehen möge. Aber ist es denn nötig, dass alle geimpft werden? Nun, da, wenn man ein bisschen rumschaut, kommt man so auf manche Ergebnisse, die doch erstaunlich sind. In medizinische Datenlage über diese Infektion, Sterblichkeit von Menschen, die an Covid-19 erkrankt wurden, ist gesagt, dass eine Sterblichkeit von 0,15% da ist. Das heißt, von allen Menschen, die tatsächlich krank wurden, sind 1,5 Menschen auf 1000, die daran sterben. Das ist nicht sehr viel, wenn man es eine Pandemie nennt. In der Erklärung des Beirats vom 30. April diesen Jahres wurde gesagt, dass im Jahresdurchschnitt 4% aller Intensivbetten mit Corona-PatientInnen belegt wurden. 4%. Durch die Medien haben wir einen ganz anderen Eindruck gewonnen. Wie gesagt, das ist geschrieben von dem Beirat des Bundesministeriums für Gesundheit. Es wurde darin auch beschrieben, dass die Pandemie zu keinem Zeitpunkt die stationäre Versorgung an ihre Grenzen gebracht hat. Auch da bekommen wir durch die Medien ein anderes Bild. Und das sickert jetzt auch etwas durch. Da staunt man darüber. Also hier im Bild der große Betrug mit den Intensivbetten. Auch im Stern, den Betrug mit den Intensivbetten ist Freiheitsberaubung. Da ist eine andere Seite, die klar macht, das große Sterben durch die Corona-Maßnahmen und gibt an, dass durch die Maßnahmen viele Menschen Selbstmord begangen haben, viele Menschen ihre Arbeit verloren haben, in Nöte, in Bedrängnisse sind, dass auch dadurch ein Sterben auf unterschiedliche Art und Weise stattgefunden hat, wird überhaupt nicht angesprochen und bekannt gegeben. Es gibt verschiedene Lockdown-Falschbehauptungen, die, wenn man auf Faktenlagen schaut, auch wirklich so bezeichnet werden können, das heißt als Falschbehauptungen. Erstmal diese drohende Überbelastung der Gesundheitssysteme, ich habe das gerade schon gezeigt. Dann die Freiheitsbeschränkung als Heilmittel, das heißt Lockdown, zu Hause bleiben, wenig Kontakt, sei ein Heilmittel. Da hat man einen Vergleich mit Schweden festgestellt und ein Grafik aufgestellt. Und wenn wir hier diesen Grafik stellt, Anzahl an Toten auf 1 Million Einwohner an Covid-19, und wenn wir Schweden und Deutschland nebeneinander liegen, wobei Schweden keine Maßnahmen galten und das Leben so gut wie normal weiterlief, sehen wir, dass es keinen Unterschied gab. Also, andere Studien geben sogar her, dass die Maßnahmen kontraproduktiv gewesen sind. Dann ist eine Behauptung, dass man symptomlos angesteckt werden kann, das heißt Menschen, die überhaupt keine Symptome haben an der Krankheit und nicht herumhusten oder was auch immer, dass man die einfach, auch wenn sie krank sind und es gar nicht merken, dass man dann angesteckt werden kann. Das ist so gut wie nicht belegt. Natürlich, wenn Menschen herumhusten und prusten und so weiter, klar, dann geht ihnen was von ihnen aus, und dass dann eine Ansteckungsgefahr da ist, ist klar. Weiter, dass ein PCR-Test Infektion nachweist. Nun, genauere Tests haben festgestellt, dass 1 von 6 positiv getesteten Personen wirklich infektiös ist. Das heißt, so krank ist, dass er anderen anstecken könnte. 1 zu 6. Dann eine Grundimmunität durch Impfung sei notwendig. Mehrere Ärzte und Menschen, die sich wirklich auskennen, sagen, dass sicher zu 90% unser natürliches Immunsystem gegen dieses Virus oder dagegenüber her sein kann. Also das ist eine unglaubliche große Zahl. Also dann muss man sagen, dass es vielleicht, wenn man es jetzt so nehmen würde, Gefährdeten und ältere Leute, die durch eine Krankheit vielleicht eher sterben würden, impfen würde, dass das noch verständlich wäre, aber schon gar nicht, wenn man die absolut gesunde Teil der Bevölkerung impfen würde. Das ist so Kenntnisstand der relativ bekannten, auch Virologen, überhaupt nicht nötig. Außerdem, und das wird gar nicht bekannt gegeben, gibt es wirksame Medizin für den Fall, dass man es bekommen würde. Vor allen Dingen prophylaktisch und therapeutisch, Immunsystem stärkende Maßnahmen, da wird kaum drüber geredet. Da sind Dinge wie Vitamin D, die sehr, sehr stark wirkt. Es ist erwiesen, dass es viel, viel stärker wirkt als eine Grippenimpfung, auch gegen normale Grippen. Bei anlaufenden Symptomen, wenn die wirklich auftreten, soll man frühzeitig mit Behandlung anfangen, und die Behandlung sei nicht nur isolieren. Das würde nur helfen, dass anderen dadurch nicht angesteckt werden. Aber für die eigene Gesundheit hilft also Isolation überhaupt nichts. Es gibt ein Nobelpreisgekröntes Medikament, Ivermectin, was erwiesenermaßen eine sehr starke Wirkung gegen dieses Virus hat und in vielen, also in den meisten Fällen, zur Gesundheit innerhalb von kurzer Zeit führte. Auch ein relativ einfaches Medizin, Natriumchlorid und Salzsäure in dieser Konzentration, hat sehr gute Ergebnisse, konkrete Ergebnisse ergeben. Gerade in ärmeren Ländern, wo man sich keine anderen Dinge leisten kann, hat das enorm gewirkt. Ein Nachteil: diese Medizin kostet nicht viel. Das bringt also kein Geld in die Schublade der große pharmazeutische Konzerne. Eine Sache möchte ich noch erwähnen über diese Lockdown-Geschichte, gerade bei Kindern. Tatsächlich wird immer mehr bekannt, dass Kinder keine Treiber der Pandemie sind. Sogar die Zeitung Die Zeit, die aber immer sehr positiv und sehr werbend für die Impfung vorgegangen ist, hat auf ihrer ersten Seite geschrieben, der falsche Verdacht. Und darin heißt es, der falsche Verdacht, es stimmt nicht, dass Kinder das Virus vermehrt verbreiten. und es wäre neues Unrecht, sie jetzt schnell zu impfen. Diese Falschaussage, die vorher galt, Kinder gelten als Treiber der Pandemie, ist also nicht wahr. Tatsächlich infizieren sich Kinder seltener als Erwachsene und sie geben das Virus seltener weiter als Erwachsene. Das ist wirklich festgestellt. Dennoch glauben viele an eine Impfung als Rettung für unsere Gesundheit und unseres Zusammenlebens. Vielleicht auch deswegen, weil die Medien da so für geworben haben und auch die Politik. Nun, ist es dann eine Stütze? Das können wir uns wirklich fragen. Ich bin ja Holländer, so ich habe es nicht so von meiner Kindheit an mit den Bergen, aber ich bin dann irgendwann in der Schweiz und ich habe da mal so eine Klettertour mitgemacht. Das ist dann schon enorm, so dann gerade vertikal hoch zu steigen. Und da war ich dann schon sehr froh, dass es eben in diese steile, vertikal hochgehende Wand solche Eisenpinnen gab, wo man einen Fuß draufstützen könnte. Ja, ich bin ja nicht professionell, dass ich da einfach so hochklettere. Also, das war meine Sicherheit. Oh, wie war ich dankbar. Sicherheit? Ist das auch eine Sicherheit, die man von einer Impfung erwartet oder sogar meint zu spüren, jetzt ist man abgesichert, wenn man geimpft ist? Arnold Stadler in Welt Online sagt am 11. März, die ausgewählten Virologen haben die Rolle der Theologen übernommen. Anerkannten Corona-Experten sind die hohen Priester einer neuen, rein diesseitigen Gesundheitsreligion. Es geht um eine Art Zivilreligion. Die Zivilreligion ist der nicht hinterfragbare religiöse Anteil einer politischen Kultur, der notwendig ist, um ein Gemeinwesen zusammenzuhalten. Es scheint, wie wenn die Impfung heute dazugehört. Ein typisches Merkmal einer Zivilreligion, sie lässt alle Freiheit, solange man sich innerhalb ihres Denk- und Glaubensrahmens bewegt, aber sie ist absolut intolerant, sobald dieser Rahmen öffentlich überschritten wird.
Ja, erinnern wir uns wieder, was ist das Thema? Gesundheit, ein Paradies auf Erden. Niemand darf mehr krank sein. Alle sollen nur noch heiter und glücklich sein. Es gibt ein weiteres Ziel, und das sagte ich jetzt gerade, das ist eben dieses Gesundheitsziel. Und es gibt Menschen, auch Christen, die das sehr forcieren und sagen, jawohl, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Zum Beispiel Rick Warren ist einer von ihnen. Der hat ja eine riesengroße Gemeinde in Amerika und er hat dort für seine Gemeinde eine Art Gesundheitsplan aufgestellt. Und da wurde die ganze Gemeinde eingeführt in dieses Gesundheitsprogramm. Und er meinte, das sei Gottes Rezept für deine Gesundheit. Dieser Plan ist ein Teil, wie es heißt, dieses transformationellen Debüts, damit du gesünder wirst. Also auch er steigt ein. Wir sind damit beschäftigt in einer Umwandlung, Transformation, und wir wollen alle gesünder werden. Nun, in Amerika kann man das sehr gut verstehen. Da ernähren sich tatsächlich viele Menschen nicht besonders gut. Aber es geht darüber hinaus, wenn wir das hören, was er da anbietet. Er sagt, wir werden von weltbekannten Ärzten über einen Plan hören, wie man gesund wird und in diesem neuen Jahrzehnt gesund bleibt. Was war dann der Plan und was waren die Ärzte? Wir sehen hier Dr. Daniel Amen, Dr. Matt Hyman und Dr. Oz und natürlich Rick Warren dabei. Was haben Sie vertreten bei diesem Plan? Einer der drei Ärzte, Dr. Amen, verbreitet neben Lehren tantrischer Sexualpraktiken. Tantrische Sexualpraktiken kommen aus dem Buddhismus. Und da will man über diese Praktiken zur Erleuchtung kommen. Also er ist ein Lehrer dieser Praktiken. Auch die Meditationsform des Kriya-Kirtha-Yoga, eine Form von Kundalini-Yoga, bietet er an. Also auch Yoga. Kundalini-Yoga ist eine Form, wo es darum geht, die Kundalini, das ist die Schlange, die soll geweckt werden, die soll im Becken ruhen erstmal, so sagt man, das ist Schlangenenergie. Nicht Schlange selbst natürlich, Schlangenenergie. Und durch bestimmte Übungen steigt diese Schlange auf. Und das hilft zu unserem Gleichgewicht, zu unserer Gesundheit und so weiter. Dafür macht man bestimmte Bewegungen in diesem Kundalini-Yoga, dass diese Schlange geweckt wird. Er bietet also Yoga an. Nehmen Sie teil am heiligen Yoga. So heißt es auf seiner Webseite. Heiliges Yoga bietet die gleichen körperlichen und stärkenden Vorteile wie Yoga. Aber es wird mit Bibel, mit Gebet und Anbetungsmusik praktiziert. Da denken wir doch alle, das ist doch christlich. Wir lesen Verse aus der Bibel, wir hören dabei Anbetungsmusik. Also machen wir christliches Yoga. Da allerdings sind die Yogis in Indien nicht mit einverstanden. Auch in Deutschland ist das Gesundheitsministerium aktiv. Frau Merkel war zum Beispiel im Oktober 2020 bei dem indischen Präsidenten Modi. Er ist auch bekannt eben als ein Yoga-Anhänger, aber auch als ein großer Christenverfolger. Merkel unterzeichnete mit ihm einen Kooperationsvertrag, nachdem die Zusammenarbeit bei Ayurveda, auch eine hinduistische Heilmethode, die auch Meditation, Ernährung und so weiter, auch Yoga enthält, Yoga und Meditation vertieft werden soll. Laut Bild-Zeitung gibt es bereits eine deutsch-indische Arbeitsgruppe im deutschen Gesundheitsministerium, die daran arbeitet, Ayurveda und Yoga in das deutsche Gesundheitswesen zu integrieren. Was man also möchte, ist, man zielt an, es soll ja eines Tages eine Welteinheitsreligion sein, dass man jetzt diese beiden Religionen zusammenführt, Christentum und Hinduismus. Und das auf eine Art und Weise, die uns gut tut, wie wir meinen. Also hier nochmal kurz ein Bild. Da geht man aus, auch im Yoga, dass es so ein Chakrensystem gibt. Und diese Chakren müssen gereinigt werden. Und das kann durch Meditation, durch Atemübungen, auch durch Bewegung geschehen. Ziel im Hinduismus und somit auch im Yoga ist die Verschmelzung des innergöttlichen Atmans, das ist die Seele, mit dem kosmischen Brahman. Das ist eine einfach göttliche Kraft soll es sein. Und das wird dann Erleuchtung, führt dann zur Erleuchtung ins Nirvana oder wird auch Samadhi genannt, nämlich die Vereinigung mit Gott. Eins sein. Auch mit Gott. Das hat zum Beispiel auch dieser Mann ausgedrückt. Als wir vor einigen Jahren mal in Indien waren, haben wir das Foto von dem Mann gemacht. Da war kein Karneval, sondern er hat sich genau so verkleidet wie seine Gottheit. Er hat sich ganz und gar auch äußerlich eins gemacht mit seiner Gottheit. Und das ist übrigens auch, wie gesagt, ein Ziel im Yoga. Im Yoga, da macht man sich nicht nur eins mit bestimmten Gottheiten, sondern im Hinduismus glaubt man ja auch, dass die Natur Ausdruck von bestimmten Gottheiten sind. Ja, so zum Beispiel der Fluss Ganges, die Mutter wird ja als ein Fluss, als eine Göttin bezeichnet. Also Yoga hier in bestimmten Haltungen. Diese Haltung hier nennt man die Baumpose. Was will man damit ausdrücken? Dass man eins wird mit dem Baum, indem man diese Pose einnimmt. Es geht hier nicht nur darum, ich drücke aus, wie ich vielleicht im Gleichgewicht stehen kann. Das würden wir als westliche Leute denken. Aber Hindus wissen, nein, du machst dich eins mit dem Baum. Du machst dich mit dieser Pose eins mit der Göttin. Und was bedeutet denn nun Yoga? Yoga bedeutet ja Joch oder auch anbinden oder anschirren. Das heißt, ich begebe mich unter ein Joch oder ich schirre mich an. Und das ist gemeint auch eben an den Hinduismus. Man kann das also überhaupt nicht trennen. Jesus dagegen hat Folgendes gesagt: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir.
Ja, manche dieser Yoga-Haltungen sind vielleicht eher Rückenbrecher. Wir haben einen Mann gesehen, der das auch schaffte. Und da hieß es dabei, dass er eben russisches Yoga, natürlich unter Einfluss eines anderen Spirits. Nun sehen wir, dass Yoga überall nun auf einmal erscheint. Auch auf dem Fußballplatz. Manche Stars feiern ihre Tore jetzt, indem sie eine Yoga-Pose einnehmen. Es ist unglaublich, wie also das an Popularität gewonnen hat. Nun, das ist eine ganz einfache Haltung, das ist etwas komplizierter. Da muss man schon üben, um sich so hinsetzen zu können. Das ist eine bestimmte Richtung des Yoga. In einem Prospekt von dieser Richtung heißt es, die Ashtanga-Yoga-Serie arbeitet wie ein Kombinationsschloss. Wenn du die richtigen Bewegungen in der richtigen Reihenfolge machst, öffnen sich Körper und Geist automatisch. Automatisch? Das ist doch komisch, weil wir meinen doch, wenn wir das für uns als Gymnastik machen oder vielleicht auch als Heilung, dann würde es doch unseren Geist nicht beeinflussen. Ja, sagen Sie, es ist eine Öffnung da, auch für das Ziel des Hinduismus. Es ist eine ganzheitliche Methode da. Alles, was mit Yoga zu tun hat, gehört zum Hinduismus. So hieß es auch in einer Yoga- und Hindu-Akademie in Indien. Nun müssen wir wissen, dass wenn wir Sicherheit für die Gesundheit suchen, wir natürlich, und das wissen wir ja alle, mehr als nur Gesundheit für den Körper haben wollen. Es geht auch darum, dass unsere Seele und unser Geist mit im Einklang gebracht werden. Denn wenn wir in unserer Seele, wenn unsere Empfindungen und vielleicht auch unser Umfeld nicht intakt ist, dann wird das letztlich auch auf unsere Gesundheit zurückschlagen. Nun hat die Esoterik diese Einheit, diese Ganzheitlichkeit der Gesundheit noch um ein weiteres verlegt und sagt, dass Körper, Seele und Geist nun eins sein müssen mit dem Kosmos. Diese Einheit und Harmonie mit dem Kosmos, man kann auch mit dem Göttlichen, was in dem Kosmos sein soll, so sagen es vielen Esoterikern, dass man dadurch dann diese Harmonie erfährt und eben gesund sein würde. Nun kommen wir zu einer der größten oder vielleicht allergrößten Heilen der ganzen Geschichte, Jesus Christus. Es ist von ihm beschrieben, das steht im Neuen Testament der Bibel, Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich Gottes, und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Unglaublich, alle. Es waren also keine bestimmten Krankheiten, wo er mit umgehen konnte. Alle Krankheiten wurden geheilt. Das heißt, alle Menschen, die kamen, die unterschiedlichste Krankheiten hatten, wurden alle geheilt. Hier haben wir so Spezialisten, die für ein oder andere Teil von unserem Körper, von unserer Gesundheit zuständig sind und da Hilfsmittel haben und vielleicht auch heilen können oder helfen können. Aber Jesus kam mit allen Krankheiten zurecht. Nun finden wir, dass Jesus selbst am Ende seines Lebens, als er dann gekreuzigt wurde, genau darauf angesprochen wurde, weil viele ihn kannten als ein Heiler. Da riefen sie und sagten unter seinem Kreuz, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen? Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Dieses Verständnis, wenn Gott Wohlgefallen an einem hat, dann müsste man auch gesund sein, ist etwas, was so allgemein vorhanden ist. Ist verständlich, nachvollziehbar. Aber wir sehen, dass Jesus dort leidend am Kreuz diese Sachen an sich vorübergehen lässt, weil er eine ganz andere Absicht hatte. Diese Aussage, diesen Ruf, Arzt, hilf dir selbst, die er dort hören musste, während er litt und letztlich starb. Ja, er hat sehr viel geheilt. Das ist in einem Kinderbuch so gezeichnet. Da war mal ein Gelähmter, der konnte ja nicht gehen. Und weil sie mitbekommen hatten, das heißt die vier Freunde von dem Gelähmten, dass Jesus in einem Haus war und man konnte gar nicht hereinkommen, haben sie sich was einfallen lassen. Sie sind auf ein Dach gestiegen mit dem Gelähmten, haben das Dach abgebaut und haben den Gelähmten vor Jesu Füßen hingelegt. Nun, das war ein Akt. Und Jesus, hier in Weiß gezeichnet, sieht zu und staunt darüber, buchstäblich, welchen Glauben diese Freunde des Gelähmten haben. Und sagt dann zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Hä? Sünde? Er ist doch gelähmt. Er hätte doch sagen sollen, steh auf und geh umher. Und da sind alle etwas stutzig. Denn gerade die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die damalige Zeit, die sich wirklich mit Gott und seinem Wort auskannten, sagten, nur Gott kann Sünden vergeben. Denn Sünde bedeutet, dass ein Mensch von Gott getrennt ist, und das sind wir alle von Geburt an. Und diese Trennung, diese Kluft kann nur von Gottes Seite überwunden werden. Und wenn Gott Sünden vergibt, dann wird unsere Beziehung zu Gott wieder zustande kommen können. Jesus sagt aber zu diesen, die alle so denken, was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünde vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Leichter wäre es gewesen, nur zu sagen, deine Sünden sind vergeben, denn man sieht das nicht vor Augen. Es wäre beschämenswert gewesen, wenn Jesus gesagt habe, steh auf, und er wäre nicht aufgestanden. Nun, Jesus sagt hiermit aus, dass die Vergebung der Sünden, die Überwindung von dem Kluft zwischen uns Menschen und Gott, das Allerwichtigste ist. Und will nun, indem er nun sagte, ich bin derjenige, der Vergebung der Sünden euch übermitteln kann. Als Beweis dafür, als Zeichen dafür, diese Heilung zusammenbringen. Und sagt, steh auf. Der Mann, der gelähmt ist, steht auf. von null auf 100. Da ist kein Prozess, ein plötzliches Eingreifen Gottes, ein plötzliches Wiederhergestelltsein und auf die beiden Beine gestellt zu sein. Unglaublich. Wir denken, wenn wir an Heilung denken, meistens im Sinne eines Prozesses. Eine Zeit, wo wir noch in Reha müssen und so weiter. Man müsste auch denken, der Mann ist gelähmt, der hat überhaupt keine Muskeln mehr. Wie kann er überhaupt nun gehen? Musste erst mal einen Muskelaufbau machen. Nein, er konnte sofort gehen. Unglaublich. So müssen wir die ganzheitliche Heilung aus christlicher Sicht natürlich auch als eine Einheit von Körper, Seele und Geist feststellen. Und darüber hinaus nun die Versöhnung mit Gott, die durch die Vergebung von diesem Menschen zustande kam. Vergebung mit Gott. Wenn Gott vergibt, ist eine Beziehung zwischen mir und Gott wiederhergestellt. Als ich damals als Buddhist lebte und viel meditierte, war ich von Gott weit entfernt. Buddhisten erkennen überhaupt keinen Gott an. Körperlich war ich einigermaßen intakt. Ich war jung und relativ gesund, obwohl ich in meiner Seele manchmal sowas von krank war. Und während ich in Indien war, auch körperlich manchmal krank und schwach war, aber ich war inwendig kaputt. Und das hatte damit zu tun, dass durch meine Meditation ich ja immer offener wurde. Ich würde heute sagen, für eine unsichtbare Welt. Und die Bibel lehrt, dass es Gott im Himmel gibt, dass es aber zwischen Himmel und Erde einen Bereich des Kosmos oder der Luft gibt, wo es Geister, Mächte, Dämonen und Kräfte gibt. Und wenn wir uns dafür öffnen, für Kräfte, kommt auch was. Da kommt eine Macht, eine Kraft. Und ich spüre das und sage, wow. Und häufiger habe ich damals als Buddhist das auch so erfahren. Das war sehr real. Nun war es aber auch so, dass ich, nachdem ich diese Dinge erfahren habe, dass es gut ging, ich manchmal in ein tiefes Loch wieder fiel. Ich war depressiv. Es waren unglaubliche Stimmungsschwankungen in mir da. Manchmal war ich apathisch, sehr passiv, dann wieder extrem aggressiv. Ich war übersensibel und doch wiederum gleichgültig anderen Menschen gegenüber. Ich hatte zwar moralische Werte, war aber bereit, diese völlig über Bord zu werfen, da mich bloß über mein Streben nach Erleuchtung zum Ziel käme, eins zu werden, mit dem All, mit Buddha. Es entwickelte manchmal sich so eine Art Hellsichtigkeit oder Hellfühligkeit. Ich war offen für alles. Doch auch nicht ganz dicht. Ich war schlecht dran. Meine Seele war tief unten. Ich öffnete mich zwar immer weiter, aber nun kamen Geister, Dämonen. Und hier kann man es ein wenig sehen, wie fertig ich war. Seelisch komplett gebrochen. Ja, das war eine Folge von 7 Jahren viel Meditieren und sich öffnen und in der Hoffnung erleuchtet zu werden. Ja, es ging mir nicht gut. Ich sage manchmal, hier war ich fast erleuchtet, denn auch der historische Buddha ging nach der Geschichte kurz vor seiner Erleuchtung durch die Hölle. Und das ging ich auch, damals. Nun ist eben diese Aussage der Gesandten und Boten des Evangeliums, und Paulus ist im Neuen Testament einer, der das ganz klar und deutlich zum Ausdruck bringt, was seine Aufgabe war. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Nun, bei mir war überhaupt kein Bezug zu Gott da. Elk und ich, wir waren gemeinsam unterwegs und sie hat gestern erzählt, wie wir letztlich nach einer langen Reise und als es uns auch beide nicht mehr gut ging und wir auch untereinander viel Streit hatten und schon auseinandergehen wollten, dass wir in einer christlichen Gemeinde eingeladen wurden. Und dann am Ende oder nach diesem Gottesdienst eine Frau und der Pastor dieser Gemeinde mit uns gebetet haben. Erst mit Elke und ich stand dabei und ich dachte, wunderbar, dass sie jetzt eine echte Christin wird und ich einen echten Buddhisten, das passt bestimmt gut zusammen. Aber die Frau ging sofort zu mir rüber und sagte, darf ich auch mit dir beten? Ich sagte, ja, warum nicht? Ich wollte mal die Wirkung eines christlichen Gebetes erfahren. Und da schlug sie mir vor, ich könne ihr ein Gebet nachsprechen. Ich wusste ja nicht, wie ich christlich bete. Also sagte ich ja. Da sagte sie, als eine der ersten Gebete, die ich dann nachsprechen sollte, ich solle alle meine anderen Religionen abschwören. Ich dachte, das kann wohl nicht wahr sein. Ich bin ein guter Buddhist, ich tue noch nicht mal einer Ratte etwas weh. Ich habe eine gute Religion. Und das soll ich auf einmal alles hinter mir lassen? Ich wollte da schon Nein sagen. Ich war sehr empört und merkte in mir einen enormen religiösen Stolz. Und in meiner Rebellion wollte ich sagen, nein, das machst du nicht. Aber da fiel mir ein Wort des historischen Buddha ein. Der hat mal gesagt, wenn dir jemand was Wichtiges sagt oder lehrt, dann prüfe du selbst. Ich dachte, wenn Buddha sagt, dann musst du es tun. Und so ging ich in mir, merkte eine Art religiöser Stolz. Ich wollte das nicht. Aber außerhalb von mir, da war diesen Jesus Christus. Ich wusste nur, das war Jesus, weil die Frau hatte konkret zu Jesus gebetet und ich sah keine Gestalt. Es war keine Vision. Aber es war eine absolute Gewissheit. Ich nenne das Wort nochmal, eine Gewissheit, eine Sicherheit. Hier steht mir eine Person gegenüber, der schlicht wartet, wie ich reagieren würde. Und dann habe ich überlegt und ging in mir und war total aufgewühlt. Hab dann, nachdem ich das nochmal gecheckt hat und festgestellt, diesen Jesus ist im Vergleich zu meinem Widerstand in mir größer und klarer und wahrer als mein Widerstand in mir. Dann ganz zaghaft gesagt, okay, ich lasse alle meine anderen Religionen los. Mein ganzer Halt, mein ganzer Heil lag damals im Buddhismus. Ich gab es ab. Und da war Jesus. Diese Änderung brachte nun tatsächlich eine Verbindung mit Gott, dem Vater im Himmel, zustande. Indem ich Jesus bejahte und in mein Herz Platz machte, indem ich das Alte, wo ich so dran hing, abgab, da war die Gelegenheit, dass er kommen konnte. Und die Verbindung von Gott aus, ja, die Versöhnung kam von Gott, es war wahr. Die Vergebung meiner Schuld, und die war groß. Ich war so gottlos, so weit weg von ihm, so fertig, seelisch so ungesund. Da war keine Sicherheit in mir. Dafür war jetzt eine Gewissheit der Gegenwart, eine Person, der mich bejahte, mich anerkannte, mich ansprach. Und dadurch war durch ihn von meiner Seite auch die Möglichkeit einer Beziehung zu Gott zustande gekommen. Wunderbar. Nun, was ist da nun wichtig dabei? Nun, das Interessante war, indem diese Frau mit uns gebetet hatte und uns herausforderte, sprich das mal nach, war ein ganz wesentlicher Punkt gelegt. Denn auch in einer Beziehung ist irgendwie ein Punkt gekommen, wo man sagt, irgendwie möchte man miteinander zusammenkommen, man verlobt sich, man heiratet und gibt einander das Ja-Wort. Und das macht man laut. Das bringt man zum Ausdruck. Die Beziehung zu Gott, Beziehung zu Jesus ist auch der Fall. Und darum greift der Apostel Paulus das auch auf und sagt Folgendes: Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus derjenige ist, der dir Heil bringt und vielleicht auch Heilung, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber Heil bedeutet die Versöhnung mit Gott. Das ist das Allerwichtigste, weil da geht es um ewiges Leben, um bleibendes Leben. Wenn du nun bekennst, dass er der Herr ist und dich auch persönlich anerkennt und du ihm, und dass du in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Gerettet heißt, dass du über das jetzige sichtbare Leben hinaus nun ein bleibendes, ein ewiges Leben in der Verbindung, in der Beziehung mit Gott hast. Das ist gerettet. Dazu gehört also, dass du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist. Mit dem Herzen glaubst, dass Jesus auferstanden ist aus den Toten. Dass du, wenn du ihm ansprichst, also keinen Toten ansprichst, sondern eine lebendige Person. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Gerecht vor Gott. Glauben von Herzen macht gerecht. Nicht Taten. Natürlich bereue ich meine Schuld, meine Gottlosigkeit, meine Sünden. Aber indem ich glaube, werde ich gerecht. Indem ich mit dem Munde bekenne, wird man gerettet. Eine ganz wichtige und zentrale Aussage. Und möchte ich Ihnen und euch allen ganz herzlich dazu ermutigen. Nicht nur im Herzen, irgendwie so, ja, irgendwie glaube ich das. Oder ja, ich will das auch. Ich will auch Gewissheit. Sicherheit für unsere Gesundheit, eine Impfung, Yoga, alles sehr zeitlich begrenzt. Muss immer wiederholt werden. Die Impfung, auch Yoga muss man immer praktizieren. Aber Gewissheit für ein Leben danach bekommt man durch die Beziehung zu Jesus. Vielleicht können wir miteinander ein Gespräch mit Jesus führen. Ich ermutige alle dazu, schlicht mitzumachen, in dem Gebet vielleicht mit mir zu beten. Ich spreche einfach ein Gebet und will das in diesem Sinne auch machen, wie es hier steht. Vielleicht können wir hier aufstehen, die wir hier sind, und können stehend mitbeten. Jesus Christus, ich wusste nicht, bevor ich dich kennenlernen durfte, dass du Herr bist. Dass du Herr der Welt, aber auch Herr meiner Person bist. Ich will es dir heute erlauben. Und ich spreche auch mit meinem Mund konkret aus. Ja, Jesus, bitte sei du mein Herr. Ich will es dir erlauben. Ich glaube mit meinem Herzen, dass du tatsächlich lebst, wie es auch beschrieben steht in dem Evangelium, dass du aus den Toten auferweckt bist und dass du jetzt bei Gott lebst. Und dass es Sinn macht, dich jetzt und heute anzusprechen. Ich danke dir dafür, dass du mich kennst. Ich danke dir dafür, dass du auch deine Finger auf meine Wunde legst, auf meine Gottlosigkeit, auf meine Schuld. Und ich bitte dich, vergib du meine Schuld, vergib du die Sünde. Sei du derjenige, wodurch die Beziehung zu Gott heute wieder möglich ist. Ich danke dir dass du es tust, dass du das für mich heute getan hast. Von ganzem Herzen danke ich dir dafür. Amen.